Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: künftige Datenfunktionsplattformen für ESG. Der Umgang mit Daten ist entscheidend. Die ESG-Gesetzgebung in der EU, ein brandaktuelles Thema, das viele Unternehmen ins Schwitzen bringt. Umwelt, soziales und nachhaltiges Wirtschaften sind längst keine Kür mehr, sondern Pflicht. Doch wie lässt sich all das, also die sogenannten ESG-Kriterien, transparent und nachvollziehbar über alle Geschäftsprozesse hinweg abbilden? Besonders die Beschaffung und Verarbeitung der notwendigen Daten ist eine echte Herausforderung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über genau diese Hürden und wie Unternehmen die Anforderungen der ESG-Gesetzgebung erfüllen können. Dazu kann uns Jens Hinkelmann einige Fragen beantworten. Er ist als gelernter Wirtschaftsingenieur mittlerweile seit über 25 Jahren in der Beratung aktiv und war unter anderem 10 Jahre bei IBM in verschiedenen Funktionen tätig. Seit mehr als 8 Jahren ist er bei Rödel & Partner als Leiter für den Bereich Unternehmens- und IT-Beratung verantwortlich. Guten Tag, Herr Hinkelmann. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag, Frau Pferdmenges. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast.
Herr Hinkelmann, Nachhaltigkeitsberichte bekommen in der EU immer mehr Bedeutung. Neben der klassischen Finanzberichterstattung rücken klare und überprüfbare Daten zu Umwelt, sozialen Themen und Unternehmensführung in den Fokus. Warum ist die Erhebung dieser Daten gerade für Unternehmen, insbesondere KMUs, so entscheidend? Und welche Herausforderungen und auch Chancen bringt das mit sich?
Eine spannende Frage. Warum ist es so entscheidend? Das Erste, man kann sich natürlich ein Stück weit zurückziehen und sagen, weil es die gesetzliche Anforderung gibt. Ja, aber das wäre natürlich zu kurz gesprungen. Also gerade auch mittelständische und kleine Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortung sowohl gesellschaftlich als auch umwelttechnisch bewusst werden und eine Steuerung dazu haben und Transparenz dazu haben, was ihr Beitrag an diesem Thema ist. Und was wir anbieten als Hilfestellung ist mal drauf zu schauen, zu sagen, was für Daten müssen denn überhaupt erhoben werden, rein aus sag ich mal, gesetzlichen Vorgaben. Aber was will der Unternehmer und das Unternehmen denn auch für ihre eigene Steuerung mit diesen Themen erreichen? Und dann drauf zu schauen, zu sagen, wie kann denn der Weg dorthin aussehen, diesen Reporting-Anforderungen gerecht zu werden, die richtigen Daten zu subsumieren, zusammenzufassen und dann zu berichten und für sich selber Steuerungsinstrumente zu erhalten, um selber Umwelt und, sag ich mal, Nachhaltigkeit in den eigenen Unternehmensstrategien zu verankern. Und das ist unsere Aufgabe. Ja, und das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld und insbesondere für mittelständische Unternehmen eine wirklich große Herausforderung.
Die CSRD-Berichterstattung verlangt sowohl qualitative als auch quantitative Datenpunkte, von strategischen Zielen bis hin zu messbaren Kennzahlen. Woher stammen diese Daten und wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie vollständig, nachvollziehbar und effizient erhoben werden?
Ja, eine gewisse Struktur gibt uns tatsächlich der Gesetzgeber vor. Ja, er gibt den Unternehmen eine Aufgabe mit, welche Daten wie erhoben werden müssen und auch reportet werden müssen, was dann am Ende des Tages durch den Wirtschaftsprüfer überprüft wird. Da gibt es Strukturen. Und der erste Weg, sich dem Thema zu nähern, ist, dass man grundsätzlich erstmal so eine Wesentlichkeitsanalyse durchführt im Unternehmen. Dass man sich also Gedanken darüber macht, zu sagen, welche Daten brauche ich? Ja, was muss ich dann überhaupt dem Gesetzgeber vorlegen? Was muss ich meiner Geschäftsführung vorlegen? Wie kann ich das Ganze steuern? Und welche dieser Daten habe ich heute schon in meinem System? Wir unterscheiden auf der einen Seite qualitative Daten, ja, wo ich wirklich Dinge beschreiben muss, wie ich was mache. Und auf der anderen tatsächlich quantitative Daten, Mengen, ja, wie zum Beispiel mein CO2-Fußabdruck. Das heißt, wo kriege ich diese Daten her? Ich habe ja eine Vielzahl an IT-Systemen in meinem Unternehmen und einige der Daten stecken heute schon in meinen IT-Systemen. Ja, das heißt, wenn ich dann drauf schaue und sage, ganz klassische Themen wie Diversität, wie das Thema Gleichbehandlung der Geschlechter, da kriege ich sicherlich schon viele Informationen aus meinen HR-Systemen, meinen Human Resource-Systemen im Unternehmen heraus. Andere Themen, wo ich dann wirklich sage, den CO2-Abdruck eines Produktes, was ich selber, wo ich vielleicht Produzent bin oder wo ich Dinge kombiniere, zusammenbaue, da brauche ich vielleicht auch meine Vorlieferanten. Das heißt, ich verlasse sogar bei der Datenerhebung meine Unternehmensgrenzen und muss meine Vorlieferanten befragen. Und da den richtigen Mix zu gucken, zu sagen, was ist für mich wesentlich, was muss ich berichten, wie muss ich es berichten, welche qualitativen und welche quantitativen Daten muss ich aufbereiten, das ist eine sehr große Herausforderung, wo sage ich mal, Experten dann einfach helfen können und mittels Werkzeugen und vor allen Dingen aber auch mittels Methodik den Unternehmen was an die Hand geben, wie man sich dem Thema nähert und dann tatsächlich auch compliant die Sachen berichtet.
Viele Unternehmen greifen bei der ESG-Datensammlung noch auf manuelle Prozesse zurück, oft aus der Not heraus. Welche Herausforderungen und Nachteile bringt dieser Ansatz mit sich? Und welche Technologien oder Strategien eignen sich aktuell am besten, um die komplexen Anforderungen der ESG-Berichterstattung effizient zu meistern?
Ja, also wie ich es gerade eben eingangs sagte, ist ja die erste Herausforderung mal zu sagen, was muss ich denn überhaupt berichten? Und wenn ich da einen Blick drauf habe, dann wird im ersten Step natürlich erstmal der Aufwand sein, eine gewisse Organisation zu hinterlegen, verantwortliche Personen zu finden, die mir diese Daten bereitstellen können und die in einer geeigneten Form aufzubereiten und dann eben auch dem Wirtschaftsprüfer zur Verfügung zu stellen. Dass das am Anfang jetzt in der ersten Phase erstmal einen manuellen Aufwand mit nach sich zieht, liegt, glaube ich, auf der Hand. Wichtig für Unternehmen ist in Zukunft sich zu überlegen, welche Teile davon kann ich denn automatisiert erzeugen? Wo habe ich denn Daten in meinen IT-Systemen, die ich heute schon automatisiert rausholen kann und dann in einer Berichtsform darstellen kann. Da helfen mir diverse Werkzeuge. Wenn man sich jetzt am Markt umguckt, zu sagen, welche Softwaretechnologien gibt es denn dafür? Gibt es Beispiele einiger großer Hersteller wie SAP oder Oracle oder Datev, die, sage ich mal, selber eigene Frontends gebaut haben. Aber um das Thema Datenintegration und Datenherkunft muss ich mich selber kümmern. Und wenn ich einmal exemplarisch diesen Prozess für ein Jahr gestartet habe, dann lohnt es sich zu schauen, zu sagen, was kann ich davon denn automatisieren, um diesen hohen manuellen Aufwand, den ich am Anfang betrieben habe, über die Jahre dann tatsächlich auch abzubauen. Und da helfen dann auch Integrationswerkzeuge, eigene ESG-Architekturen, die man bauen kann. Dafür braucht es dann Spezialisten, die dann einfach helfen.
Wie können Unternehmen denn sicherstellen, dass ihre ESG-Berichterstattung nicht nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, von denen wir ja gerade schon gehört haben, sondern auch einen echten Mehrwert für die strategischen Entscheidungen liefert?
Also tatsächlich ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht nur ein Thema sein sollte, dass ich das gesetzlich verpflichtet bin zu reporten, sondern es sollte als Teil der Unternehmensstrategie natürlich in den Zielkorridoren verankert sein. Das heißt, ich möchte ja sowohl meinen Kunden als auch meinen Stakeholdern vermitteln, zu sagen, ich arbeite natürlich als profitables Unternehmen, aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit an der Zukunft unseres Planeten mit. Das heißt, strategisch ist bei vielen unserer Kunden dieses Ziel schon verankert. Wichtig ist jetzt, daraus die entstehenden oder die wichtigen KPIs, also Key Performance Indicator zu definieren, zu sagen, wie will ich denn messen, ob ich besser werde in der Nachhaltigkeit? Wie kann ich denn messen, ob ich Abfallvermeidung vorantreibe, ob ich den CO2-Fußabdruck verringere, ob ich für Gleichheit zwischen den Geschlechtern in meinem Unternehmen sorge? Und dabei hilft uns auf der einen Seite diese gesetzliche Vorlage und auf der anderen Seite aber ganz wesentlich auch die Gedanken darüber, sich im Unternehmen zu machen, zu sagen, wo möchte ich denn besser werden als zum Beispiel der Wettbewerb? Weil auch das kann wieder durchaus Auswirkungen haben, die für mich den Marktanteil positiv beeinflussen, wenn ich zeigen kann, ich bin besser als der Wettbewerber. Ja, weil Kunden zukünftig auch die Kaufentscheidung sehr, sehr stark danach treffen werden, zu sagen, nicht nur das Produkt und der Preis, sondern wie nachhaltig ist das Ganze auch produziert worden und auch geliefert worden.
Wir kommen schon zur letzten Frage. Inwiefern ist eine First-Mover-Strategie im Bereich Nachhaltigkeit wirklich ein Wettbewerbsvorteil? Was denken Sie?
Das ist tatsächlich auch ein bisschen schwer zu beantworten, diese Frage. Ja, zu sagen, natürlich ist es immer gut, wenn ich sage, ich bin jemand, der innovativ unterwegs ist, der wirklich dieses Wesentliche, eine der Kernherausforderungen der Menschheit bei mir auch im Unternehmen verankert hat und auf dem Schirm hat. Und wenn ich darstellen kann, wie gesagt, meinen Stakeholdern gegenüber, meinen Kunden, meinen Inhabern, meinen Partnern, ich denke nicht nur daran, sondern ich bin jemand, der das bei sich in der Strategie verankert hat und der das lebt, dann wird mir das auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil geben. Und wenn ich es schaffe, sagen wir mal, bürokratische Hürden so zu meistern, dass ich viele Dinge automatisiere, dass ich mir viel im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, wie ich dem Ganzen entsprechen kann und wie ich das Ganze steuern kann, dann wird es am Ende des Tages dann auch noch auf dem Kostenseite einen Vorteil erzeugen und macht mich dann natürlich nochmal wieder wettbewerbsfähiger. Also es ist keine Zeit zu warten, sondern tatsächlich empfehlen wir dringend, sich diesbezüglich in der Strategie Dinge vorzunehmen, Sachen zu verankern und diese, sage ich mal, EU-Vorgaben als Hilfe zu verstehen und nicht nur als bürokratisches Monster wahrzunehmen.
Herr Hinkemann, sehr herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Ausführungen zu dem Thema.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung noch einmal und es hat mir viel Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie hier noch tiefer einsteigen möchten, finden Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift ESGZ einen Beitrag von Herrn Hinkemann. In den Shownotes der entsprechende Link. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.